Sprechstunde Liebe. Eure Fragen zu Liebe und Beziehungen beantwortet von Paartherapeutin Sarah Bayer.
Du bist in einer Beziehung, vielleicht auch in einer Ehe und das schon viele Jahre. Von außen scheint alles in Ordnung zu sein. Man funktioniert gut zusammen, man organisiert den Alltag, man sitzt abends nebeneinander auf dem Sofa. Und trotzdem fühlst du dich irgendwie allein, gemeinsam einsam. Das ist eine ganz besondere Form von Einsamkeit, weil sie so widersprüchlich ist. Denn du bist ja gar nicht wirklich allein. Du hast ja einen Partner. Und genau deshalb schämen sich viele für dieses Gefühl und sprechen nicht gern darüber. Weil man vielleicht denkt, ich habe doch einen Partner, eine Familie, warum fühle ich mich dann so seltsam alleine? Vielen drängt sich irgendwann die Frage auf, kann sich das überhaupt noch ändern oder soll ich besser gehen? Halte ich das aus oder verpasse ich gerade mein Leben, wenn ich bleibe? Das ist eine der schwersten Fragen, die es in einer Beziehung so gibt. Mit genau dieser Frage kam vor gut 2 Jahren eine Klientin zu mir. Nennen wir sie hier Maria. Maria hat mir erlaubt, euch hier ihre Geschichte zu erzählen. Danke dir, Maria. Maria war 48 Jahre alt, als sie zu mir in die Praxis kam. Eine sportliche blonde Frau, immer sehr stilsicher gekleidet. Offen und herzlich. Jemand, den man einfach auf Anhieb mag. Sie war früher Flugbegleiterin gewesen, den Job hatte sie geliebt und war darin richtig aufgegangen. Auf einem Langstreckenflug lernte sie ihren Mann kennen, einen Unternehmer. Er führte die erfolgreiche Firma seiner Familie und war ein paar Jahre älter als Maria. Sie heirateten und bekamen recht schnell eine Tochter. Maria blieb beim Kind zu Hause, den Job gab sie auf, denn das Fliegen war schwierig mit Familie. So weit, so gut. Mit ihrer Tochter war Maria sehr eng verbunden. Sie unternahmen vieles gemeinsam, redeten über alles. Die Tochter war, so sagte mir Maria, ihr Ein und Alles. Ihr Mann arbeitete sehr viel, war selten zu Hause und ging am Wochenende mit Freunden zum Golf. Ein Sport, den Maria nicht so mochte. Jeder machte halt so sein Ding. Als die Tochter nach dem Abitur zum Studieren ins Ausland zog, brach für Maria plötzlich alles zusammen. Natürlich vermisste sie ihr Kind, aber das war es nicht allein. Sie erlebte plötzlich eine furchtbare Einsamkeit in ihrer Ehe. Sie sagte zu mir, ich habe versucht, meinem Mann partnerschaftlich wieder näher zu kommen. Er weicht mir aber ständig aus, wenn ich mit ihm über uns reden möchte. Es ist, als würde er mich gar nicht wahrnehmen, als wäre ich nur ein Möbelstück, das da halt ist. Er interessiert sich gar nicht für mich, für meine Wünsche und Träume. Es geht immer nur um seine Firma und seine Erfolge. Ich bin schrecklich unglücklich und überlege, ob ich mich von ihm trennen soll. Er sagt, es sei doch alles gut, wir haben doch alles. Aber das reicht mir nicht. Nur nach außen hin ist alles toll, aber innerlich fühle ich mich fast wie tot. Soll ich mich von ihm trennen? Ich habe furchtbare Angst vor den Konsequenzen. Wie reagiert meine Tochter, Familie und Freunde? Wie schaffe ich das finanziell? Ich brauche Hilfe, mich zu entscheiden. Soll ich gehen oder bleiben? Eine Studie des Instituts für Deutsche Wirtschaft von 2024 hat gezeigt, fast jede vierte Frau und jeder fünfte Mann fühlen sich einsam in der Partnerschaft. Interessant ist, dass genauso viele Menschen in Partnerschaften einsam sind wie Singles. Also das hätte ich nicht gedacht. In langjährigen Beziehungen schleicht sich Einsamkeit oft langsam ein, wie bei Maria. Gesprächsthemen drehen sich zunehmend um Alltag und Kinder, Intimität nimmt ab und irgendwie macht jeder sein Ding, aber wenig gemeinsam. Maria saß nun also bei mir in der Praxis und drehte sich gedanklich immer wieder im Kreis. Sie hatte Angst zu gehen und ebenso Angst zu bleiben. Wie wir im Coaching damit umgegangen sind und wie sich Maria am Ende entschieden hat, das erzähle ich dir gleich noch. Vorher möchte ich noch, wie immer, kurz einen Blick in die psychologische Forschung werfen. Gibt es vielleicht aus der Wissenschaft Erkenntnisse, die einem sogar bei dieser schwierigen Lebensfrage weiterhelfen können? Schauen wir mal im psychologischen Background-Check. Fangen wir mal ganz vorne an, nämlich bei der Frage, was ist Einsamkeit überhaupt? In der Psychologie definiert man das so. Einsamkeit entsteht dann, wenn ein Ungleichgewicht da ist zwischen den Beziehungen, die ich mir wünsche, und denen, die ich tatsächlich habe. Das erklärt, warum du überhaupt nicht allein sein musst, um dich einsam zu fühlen. Du kannst dich mitten in einer Ehe, einer Familie oder einer Gruppe einsam fühlen, wenn das, was du dir an Liebe und Nähe, an Verständnis, an echtem Gesehenwerden wünschst, nicht da ist. An der Uni Klagenfurt gibt es eine Forschungsgruppe, die sich gezielt mit Einsamkeit innerhalb von Partnerschaften beschäftigt. Sie beschreiben, wie sich diese Einsamkeit einschleicht. In langjährigen Beziehungen passiert das nämlich meistens nicht mit einem großen Knall, sondern ganz langsam und leise. Die Gespräche schrumpfen irgendwann auf das Organisatorische zusammen. Was machen wir am Wochenende? Was kaufen wir ein? Wann kommt der Handwerker? Die Zärtlichkeit, die körperliche Nähe wird weniger. Und unausgesprochene Enttäuschungen und Verletzungen legen sich oft nach und nach wie eine unsichtbare Wand zwischen die Partner. Und genau das ist der Punkt. Der häufigste Trennungsgrund nach langen Ehen ist laut Forschung nicht der große Streit, sondern Entfremdung. Jetzt wird es spannend und ehrlich gesagt auch ein bisschen unbequem. Denn die Frage, bleiben oder gehen, wird ja oft so verhandelt, als wäre bleiben die sichere, neutrale Option. So nach dem Motto, lieber das, was ich kenne, als das Risiko. Aber in puncto Beziehung sagt die Forschung etwas anderes. Es gibt eine berühmte Langzeitstudie, die Harvard Study zum Erwachsenenleben. Die läuft schon seit über 85 Jahren und wird heute von Robert Waldinger geleitet. Die Forscher haben über Jahrzehnte das Leben von Menschen begleitet und geschaut, was macht uns eigentlich gesund und zufrieden? Die Antwort ist Beziehungen. Aber es kommt nicht auf die Anzahl unserer Beziehungen an, sondern auf ihre Qualität. Menschen, die in einer glücklichen Partnerschaft leben, sind im Schnitt zufriedener und psychisch gesünder. Und jetzt kommt's. Menschen in unglücklichen Beziehungen leiden häufiger an emotionalen und auch an körperlichen Beschwerden. Die Harvard-Studie hat sogar noch eine Art Doppelbelastungseffekt gezeigt. In unglücklichen Beziehungen verschlechterte sich nämlich bei körperlichen Schmerzen zusätzlich noch die Stimmung der Menschen. Der Körper tut dir weh und die schlechte Beziehung legt da emotional nochmal was obendrauf. Und es gibt auch noch eine ältere Studie aus dem Jahr 1995, die hat festgestellt, dass körperliche Wunden bei Frauen, die unter dauerhaftem Beziehungsstress standen, im Durchschnitt 9 Tage länger gebraucht haben, um zu heilen. 9 Tage. Das zeigt, Beziehungsstress ist nichts, was nur im Kopf passiert. Der beeinflusst den ganzen Körper bis in die Wundheilung hinein. Was ich damit sagen will, eine dauerhaft unglückliche Beziehung ist eben keine sichere Komfortzonenoption. Sie hat echte, messbare Kosten, körperlich und psychisch. Jetzt könntest du sagen, okay, dann ist Trennung wohl die bessere Wahl. Nee, so einfach ist das jetzt auch nicht. Wir müssen uns nämlich noch anschauen, was die Forschung über das andere Szenario sagt, über die Trennung. Es gibt dazu eine ziemlich aktuelle Studie von Iris Waring und ihrem Team an der Humboldt-Uni Berlin aus dem Jahr 2024. Die haben über 1500 Menschen untersucht, die kürzlich eine Trennung erlebt hatten. Und das Ergebnis? Auch eine Trennung ist erstmal schlecht für Körper und Seele. Bei Männern und Frauen nahmen die Lebenszufriedenheit und die psychische Gesundheit im Zuge der Trennung im Schnitt gleich stark ab. Auch die Einsamkeit nahm in beiden Gruppen erstmal zu. Überraschend war übrigens, einen wirklich signifikanten Einbruch erlebten Verheiratete nicht so sehr die unverheiratet Getrennten. Und weder Alter noch Kinder noch Einkommen machten dabei den Unterschied, sondern allein die Tatsache, dass hier eine Ehe auseinanderging. Aber, und das ist jetzt die gute Nachricht, bei einer Trennung bleibt der verschlechterte Zustand meistens nicht so. Die Forschung beschreibt einen sogenannten Erholungseffekt, der nach etwa 2 Jahren nach der Trennung deutlich sichtbar wird. Nach ungefähr 2 Jahren erreichen viele Menschen ihr früheres Wohlbefinden wieder. Und langfristig ist sogar noch etwas möglich. Es gibt Forschung zu dem sogenannten stressbedingten Wachstum, die zeigt, dass Menschen an schweren Erfahrungen wachsen können, dass einem nach Beziehungsverlust innere Stärke und Reife entstehen können und das Gefühl, das eigene Leben wieder selbst in der Hand zu haben. Das ist nicht garantiert, aber ich persönlich beobachte das oft. So, fassen wir die Forschung noch einmal kurz zusammen. Erstens, Eine dauerhaft unglückliche Beziehung schadet der Gesundheit messbar. Sie ist keine sichere Bank. Zweitens, eine Trennung tut weh und verschlechtert deine psychische Gesundheit ebenfalls. Aber man erholt sich meistens wieder. Der Horizont sind etwa 2 Jahre. Und drittens, an einer Trennung kann man im Nachhinein persönlich wachsen. Gut, ein paar Forschungsergebnisse allein reichen natürlich bei weitem nicht aus, um zu einer Entscheidung in der Frage, soll ich gehen oder bleiben, zu kommen. Das ist allenfalls good to know, aber keine echte individuelle Entscheidungshilfe. In der systemischen Arbeit haben wir eine Menge richtig guter Coaching-Tools, die einem helfen, Klarheit für sich zu finden. Eines davon zeige ich dir jetzt in den Coaching-Tipps. Kurzer Disclaimer. Meine Coaching-Tipps richten sich an psychisch gesunde Menschen. Wenn es dir gerade sehr schlecht geht und das schon länger als 2 Wochen anhält, such dir bitte unbedingt professionelle Unterstützung. Und noch etwas. Wenn in deiner Beziehung neben Einsamkeit auch körperliche oder emotionale Gewalt im Spiel ist, dann ist Abwägen keine Option. Dann heißt es ganz klar gehen. Entsprechende Hilfsangebote und Nummern findest du in den Shownotes. Das Tool, das ich Maria angeboten habe, heißt das Tetralemma. Klingt erstmal sperrig, ist aber richtig hilfreich, gerade bei solchen Zwickmühlen. Ich erkläre es dir hier und vielleicht magst du das für dich auch mal ausprobieren, wenn du in einer Entscheidungssituation steckst. Das Problem bei Gehen oder Bleiben ist nämlich, dass wir in einem Entweder-Oder feststecken. Wir pendeln hin und her. Mal überwiegen die Argumente fürs Bleiben, mal die fürs Gehen. Man dreht sich im Kreis und kommt einfach nicht raus. Und das Tetralemma sagt jetzt, Moment, es gibt nicht nur 2 Möglichkeiten. Es gibt 5. Genau, 5. Es gibt 1, das eine. Es gibt 2, das andere. Es gibt 3, beides. 4, keins von beiden. Und 5, ganz was anderes. Mit Maria haben wir die Optionen für sie wie folgt ausgearbeitet. Option 1, das eine. Das ist die Situation, wie sie jetzt ist. Bei Maria war das, ich bleibe in meiner Ehe und nichts ändert sich. Option 2, das andere, ist das Gegenteil der Ist-Situation. Also das wäre die Trennung vom Ehemann in Marias Fall. Und bei ihr war es auch noch zusätzlich die Hoffnung, eine neue, glücklichere Partnerschaft in der Zukunft zu finden. Option 3, beides, ist eine Kombination aus dem einen und dem anderen. Für Maria hieß das, ich bleibe bei meinem Mann, aber wir arbeiten konkret gemeinsam an einer neuen, erfüllenderen Beziehung. Option 4, keins von beiden. Auf dieser Option musste Maria zunächst etwas herumdenken, was das für sie bedeuten könnte. Sie entschied sich für, ich ziehe aus, wir vereinbaren eine Pause der Ehe, keine Trennung und wir schauen, was es mit uns macht. Und zuletzt Option 5, ganz was anderes. Hier geht es darum, seinen Geist für etwas ganz Neues zu öffnen. Gibt es vielleicht einen größeren Zusammenhang in diesem Problem? Nach langem Überlegen war für Maria klar, ganz was anderes heißt für sie, ich trenne mich, suche gar nicht nach einem neuen Partner und starte in ein neues Leben nur für mich. Nach meinen Vorstellungen vielleicht sogar im Ausland. Es ist wichtig zu sagen, dass die Optionen für jeden etwas anderes bedeuten können. Das ist ganz individuell und je nach Situation anders. Ich habe dir jetzt Marias Option als Beispiel gegeben. Für dich kann jetzt aber etwas ganz anderes dabei rauskommen. Wenn du alle 5 Optionen für dich hast, schreibst du sie auf jeweils ein Blatt Papier und verteilst die Papiere mit etwas Abstand auf dem Boden. Dann stellst du dich nacheinander auf die Papiere und fühlst dich in deine Optionen herein, so als wären sie schon Realität geworden. Frag dich jetzt, was fühle ich hier? Was denke ich? Wie reagiert mein Körper? Gehe so alle Optionen durch und schaue, auf welche Option du dich am wohlsten und auf welche am unwohlsten gefühlt hast. Und jetzt das Wichtigste am Tetralemma, das viele auch überrascht. Du musst dich am Ende gar nicht entscheiden. Das ist auch nicht Ziel der Übung. Das Ziel ist, dass du dich einmal bewusst mit allen Möglichkeiten auseinandergesetzt hast. Denn das löst meistens die Blockade. Und es passiert auch etwas Schönes. Du erlebst die Kraft aller Optionen hautnah. Selbst wenn du dich am Ende fürs Gehen entscheidest, nimmst du etwas von der Option beides mit. Selbst wenn du bleibst, hast du die Option, ich gehe, einmal ernsthaft gespürt. Und dann bleibst du nicht mehr aus Angst, sondern im besten Fall aus einer inneren Klarheit heraus. Und wie hat sich unsere liebe Maria entschieden? Zunächst war sie bei der Option beides. Sie wollte ihren Mann dafür gewinnen, in der Beziehung wieder mehr Nähe und Kommunikation herzustellen. Vielleicht in einer gemeinsamen Paartherapie. Leider war ihr Mann dafür überhaupt nicht offen. Danach entschied sich Maria für Option 5. Etwas ganz anderes. Aber ihr seht hier sehr deutlich. Sie hat Optionen gewählt, die andere waren als einfach nur das Gehen oder Bleiben. Das ist letztlich das, was Coaching auch tun soll, den Horizont erweitern und dadurch diesen engen Problemblick abzulegen. Und was wurde aus Maria? Als ich sie jetzt kürzlich anrief, um sie zu fragen, ob ich ihre Geschichte hier erzählen darf, war sie gerade mit Freunden auf einer Wanderung in den Bergen. Sie ist geschieden und lebt allein, aber sie ist nicht mehr einsam. Sie sagte mir, sie sei so frei und glücklich wie lange nicht mehr. Ich freue mich so sehr für dich, Maria. Wie immer möchte ich dir zum Schluss eine kleine Geschichte mitgeben. Es ist das Bild vom polynesischen Segeln, das einer meiner Lehrer, der systemische Therapeut Gunther Schmidt, geprägt hat. Vor vielen hundert Jahren haben die polynesischen Völker im Südpazifik hunderte von kleinen Inseln besiedelt. Sie sind dafür viele, viele Meilen übers offene Meer gesegelt. Sie hatten aber keine Seekarten, keinen Kompass, kein GPS. Sie brachen einfach auf, ohne genau zu wissen, ob und wann sie eine Insel erreichen würden. Sie haben eine Richtung gewählt und sind dann so gesegelt, als ob ihr Ziel genau in dieser Richtung läge. Sie hatten nur eine grobe Vision, nämlich die, dass sie irgendwo ankommen werden. Und während der ganzen Fahrt haben sie ununterbrochen ihre Umgebung gelesen. Den Wind, die Sterne, den Wellengang, den Flug der Vögel, die Form der Wolken. Und mit all diesen Zeichen haben sie ihren Kurs immer wieder neu korrigiert, mitten auf offener See. Sie haben sich dabei übrigens nicht nur nach vorne orientiert, zum Ziel hin, sondern auch nach hinten zu ihrem Ausgangspunkt. Sie wussten immer, wo sie herkamen. Und sie wussten, sie können sich auf sich verlassen, auf ihre Segelfähigkeiten, auf ihre Sinne und ihre Intuition. Gunther Schmidt sagt, genau das ist die Fähigkeit, die wir, wenn es unsicher wird, brauchen. Nicht alles vorher kontrollieren zu wollen. Nicht erst losgehen, wenn wir hundertprozentige Gewissheit über das Ergebnis haben. Denn die werden wir wahrscheinlich nie bekommen. Sondern es geht darum, eine Richtung zu wählen und dann in Kontakt zu bleiben mit dem, was um uns herum und in uns passiert. Und halt immer wieder nachzusteuern. Für deine Frage, gehen oder bleiben, heißt das, vielleicht kannst du deine Insel oder dein Ziel noch gar nicht sehen. Vielleicht weißt du heute noch nicht, wo du in 2 Jahren ankommst. Und das ist völlig in Ordnung. Du musst es nicht wissen. Du brauchst nur eine Richtung zu wählen. Für jetzt. Und dann bleibst du in Kontakt mit dem, was dein Körper dir sagt, was deine Bedürfnisse dir sagen, was die kleinen Zeichen in deinem Alltag dir sagen. Du darfst auf dich vertrauen, wer du bist und was du kannst. Und du darfst deinen Kurs immer wieder korrigieren. Du musst nicht den perfekten Plan haben. Du darfst navigieren, statt etwas anzusteuern. Und genau das, dieses lebendige, mutige Navigieren im Ungewissen, ist oft viel zielführender und kraftvoller als jede vermeintlich durchgeplante Entscheidung. So, du lieber Mensch da draußen, wenn dir diese Folge gefallen hat oder dir vielleicht sogar ein Stück weitergeholfen hat, dann freue ich mich, wenn du Sprechstunde Liebe abonnierst. Damit hilfst du mir wirklich, dass noch mehr Menschen meinen Podcast finden können. Und wenn du dich mit einem Beziehungsthema herumschlägst und Fragen hast, schau gerne mal auf meiner Website vorbei, diebeziehungsschmiede.de. Wie immer, ich freue mich auf dich. Deine Sarah.